Hallihallo, Hallöle, da sind wir wieder, die Februar-Ausgabe von Pink Channel Dyke Edition und es ist eure Wonder Woman Ricarda am Mikro. Ja, Februar, der Monat der Liebe, hat uns zumindest die Blumenindustrie erzählt. Deshalb werden wir heute eine Studiogästin haben und zwar Dorothee von Diepenbroek. Sag mal hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Genau, und mit ihr werden wir sprechen über ihren Film Verzaubert, den sie vor knapp 30 Jahren gemacht hat, was daran so spannend ist und worum es überhaupt geht. Naja, und auch von den Anfängen des schwul-lesbischen Filmfestivals, was ja jetzt leider Queer-Festival heißt und so weiter und so weiter. Ein bisschen Musik haben wir auch am Start. Und wo wir beim Thema Musik sind, wir beginnen wie immer mit unserer Hausband Crazy Sally.
Hallo, hier ist Markus von Crazy Sally, heute in Vertretung von Naomi. Die hat ein bisschen eine belegte Stimme wegen einer Erkältung, ist zwar kein Corona, aber trotzdem ist die Stimme weg. Wir haben heute einen Song am Start, der ist sozusagen das, was am Liebeslied am nächsten kommt von uns in der Band. Und das passt irgendwie zum Valentinstag, dachten wir. Ist eine Art verdrehtes Liebeslied über eine verrückte Frau, von der man einfach die Finger nicht lassen kann. Something Weird.
Ja, das war wie üblich Crazy Sally und ihr hört die Pink Channel Dyke Edition und ich bin Ricarda. Aber ich bin nicht allein im Studio. Ich stelle vor Dorothee von Diepenbroek.
Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Gerne doch. Ich mag ja deinen Namen, muss ich ja gestehen, ne?
Ja, soll ich was zur Aussprache sagen oder lieber nicht?
Bitte. Korrigiere
also,
mich.
Man spricht es eigentlich Diepenbroek, weil es ein Dehnungs-I ist. Aber es macht überhaupt nichts. Meine ganze Familie sagt Diepenbroek und ich bin die Einzige, die auf dieses etwas, wie soll ich sagen, gespreizte I besteht.
Diepenbroek.
Broek.
Broek. Hm? Diepenbroek. Okay. Also ich finde ja von Diepenbroek total schön, ne?
Ja, ist kein Künstlername, kann ich nichts führen, ne?
Ja. Das ist ein alter Adelsname, oder?
Ja, westfälischer Adel.
Okay. Ja, ich hatte, also meine Vorfahren hätten auch einen von und zu, aber naja, wie das ist mit verarmter Adel aus Litauen, also ich weiß nicht mehr, wie der Name lautet, aber ich finde Obrigkeit reicht und um das Ganze ein bisschen edler zu machen, heiße ich ja jetzt Obrigkeit Schulz, finde ich auch ganz hübsch, macht das Leben schön kompliziert. Genau, unkompliziert, genau. Ich möchte, dass du uns erstmal erzählst, wer du eigentlich bist.
Kannst du mir, also das ist sehr allgemein, genau. Wer bin ich denn? Was denn ich?
Also, genau. Also wir wissen, dass du Filme gemacht hast. Das ist der Grund, warum du hier bist und es geht natürlich um Verzaubert. Wie, und du hast das Filmfest begonnen, wir können mit dem Filmfest anfangen.
Ja, also im Grunde genommen hängt das auch alles ein bisschen zusammen. Also 1990 gab es die ersten lesbisch-schwulen Filmtage und es gibt einen kleinen Vorlauf. Da bin ich noch gar nicht mit im Spiel. Es gab ein autonomes Seminar während eines Streiks an der Uni. Und da haben einige Lesben und Schwule sich zusammengetan und haben die immer schlecht endenden Enden von lesbischen und schwulen Geschichten persifliert und auf die Spitze getrieben. Mhm. Und daraus ist ein Video geworden, Keine Chance für die Liebe. Und ich weiß jetzt nicht, ob wer nun wen zuerst gefragt hat. Auf jeden Fall ist das damals in Metropolis. Also wir bedenken, wir sind jetzt hier 1989, also das Video im Kino ging eigentlich noch gar nicht, es war schrecklich anzusehen, aber es gab eben nichts und das Kino war rappelvoll, sodass Heiner Ross oder wer nun das damals auch immer beschlossen hat, doch direkt an demselben Abend eine zweite Vorstellung hinterhergeschossen hat und das fand wiederum das Metropolis so beeindruckend, dass die gesagt haben, Mensch, macht uns doch mal eine Reihe mit lesbischen und schwulen Filmen. Und letztendlich sind so die lesbisch-schwulen Filmtage entstanden. Und es war auch, also erstens waren wir damals ganz stolz drauf und es war uns immer wichtig, dass es nicht schwul-lesbisch, sondern wirklich lesbisch-schwule Filmtage heißt. Und es war das erste lesbische schwule Festival, wo Lesben und Schwule zusammen wirklich auch nicht, sagen wir mal, nicht nur das Festival zusammengetragen haben, sondern auch die Vorstellungen für alle offen waren. Ja. Es war nicht im Programm dann wieder separiert. Und irgendwie in Personalunion, also diese Gruppe, die das erste Festival gemacht hat, da war ich dann dabei, weil ich einen Studenten aus dieser Gruppe, die Keine Chance für die Liebe gemacht hat, den kannte ich von der Uni, mit denen hatte ich einen Film Seminar gemacht und unsere Abschlussarbeit war auch ein Video. Und der wiederum hatte die Idee, doch mal Oral History zu betreiben und zu gucken, wer unsere Role Models sind, wer unsere Vorahnen sind. Und wir haben dann eingereicht, diese Idee verzaubert, also Lesben und Schwule, die den Krieg und die Nachkriegszeit in Hamburg erlebt haben, zu interviewen.
Ja, also das wollen wir jetzt nochmal kurz Revue passieren lassen. Also wir haben jetzt das Jahr 2022. Wir reden über einen Film, der in den Anfang der 90er Jahre, ich glaube 92 war die Premiere.
Ja, das ist die Aussagen sind da unterschiedlich. Ich glaube 92 ist dann ein Video rausgekommen bei Salzgeber. Salzgeber hatte den Film im Verleih, aber der Film war schon 1990 fertig und ich meine, wir hätten 1990 die Premiere im Metropolis-Kino gehabt.
Ja, also das ist jetzt mal locker irgendwie 32 Jahre her. Und mittlerweile ist ja kaum noch jemand am Leben von den Menschen oder so, aber zu der Zeit war das tatsächlich das allererste Mal, dass Lesben und Schwule aus der Kriegs- und Nachkriegszeit berichten.
Das weiß ich nicht, aber zumindest gab es keinen Film darüber. Also genau. Was im Privaten passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur vermuten, dass es tatsächlich, also dass da zum ersten Mal Lesben und Schwule aus der Generation vor die Kamera getreten sind. Denn es fiel ihnen zum Teil wahnsinnig schwer, muss man sagen. Und ja, es ist jetzt 30 Jahre her. Und interessanterweise, also ich finde es gerade ganz bemerkenswert, dass ich jetzt eingeladen werde. Ich kriege jetzt gerade Einladungen mit diesem Film, einige. Und es war jetzt 20 Jahre gar nichts. Also als wenn es so einen zweiten Wind gibt. Es gibt jetzt offenbar wieder so ein Interesse an Oral History auch, glaube ich.
Genau. Und warum ich überhaupt die gute Dorothee eingeladen habe und wie drauf ich darauf gekommen bin, das erzähle ich euch, beziehungsweise machen wir gleich. Aber jetzt hören wir ein bisschen Musik. Und zwar das Theme von Boba Fett. Ich stehe da drauf. Pink Channel. Ja, das war das Theme von Boba Fett. Und an dieser Stelle kann ich ja noch mal kurz meine Frau grüßen, die ja unsere Redaktion ist und leider heute arbeiten muss und mich irgendwie zu diesem Star Wars überredet hat mittlerweile. Und das fand ich jetzt wirklich gut. Also für alle, die es nicht haben, auf Disney Plus gibt es jetzt das Theme von Boba Fett. Nee, das Buch von Boba Fett. Genau. Gut, aber zurück zum Thema. Ich fange immer an zu plaudern, wenn ich kein Skript habe. Also, ich habe nie ein Skript, also plaudere ich immer. Gut, kommen wir zurück zu Dorothee. Genau, ich habe ja gesagt, ich habe Dorothee eingeladen, weil, und weil habe ich halt noch nicht verraten, wir haben uns getroffen bei der Veranstaltung in St. Nikolai. Und jetzt erzähl nochmal, was war genau das Thema?
Du stiehlst dich ja jetzt hier wunderbar aus der Affäre. Es ging um asoziale, sogenannte asoziale, genau. Als, ich möchte mal sagen, noch nicht aufbereitete Gruppe, die unter dem Nationalsozialismus zu leiden hatte. Und Walli, die in dem Verzaubert auch eine, also ihren Platz hat, die wurde mit einem A in der Akte ins Mädchenheim für schwer erziehbare Mädchen Feuerbergstraße in Hamburg gesteckt und kurz vor der Zwangssterilisierung ist sie abgehauen und ist später nach dem Krieg in die Herbertstraße gegangen. Das jetzt nur in Kürze, aber diesen Ausschnitt hatte man gewählt und mit dem bin ich zu diesem Thema Verfolgung von asozialen, vermeintlich asozialen eingeladen worden.
Genau. Also nochmal irgendwie zur Aufklärung. Es ist ja so, dass, wie soll ich das erklären? Es ja gerne immer gesagt wird, Lesben wurden im Nationalsozialismus nicht verfolgt. Und wenn, dann hatten sie den Stempel asozial. Naja gut, also wir haben ja alle schon ein bisschen mehr geforscht. Und die Hörerinnen, die mich schon etwas öfter hören, wissen ja auch, dass ich ein Interview mit Anna Heikova zu dem Thema hatte. Genau. Also das Thema Asoziale war bei diesem... Ja, wie soll man das sagen? Das war zu diesem Gedenktag irgendwie Anfang oder Mitte Januar Thema. Und dann kamen wir halt auf Verzaubert und dann dachte ich so, mein Gott, den Film hast du doch schon vor gefühlten 100 Jahren mal gesehen. So, und das war der Grund, warum Dorothee jetzt hier ist. Und ich würde gerne mal auf so Einzelheiten, du hast gerade Walli auch schon angesprochen. Mhm. So, also ich weiß zum Beispiel, dass Walli von dieser Feuerbergstraße erzählt hat. Und dass sie in diesem Film, nämlich kurz vor der Zwangssterilisation, erzählte, dass sie ihrer Zimmernachbarin, die eigentlich schon so gut wie tot war, die Klamotten geklaut hat, weil sie in diese Anstandskleidung nicht raus konnte, und hat in dem Film sogar nach keine Ahnung wie vielen Jahren immer noch geweint, weil ihr das so unangenehm ist. Das muss man sich mal vorstellen. 40 Jahre, ich glaube 30, 40 Jahre danach erzählt sie die Geschichte, dass sie vor dieser Zwangssterilisation nur fliehen konnte, weil sie die Kleidung ihrer Zimmernachbarin geklaut hat und sich heute noch dafür schämt. Also ich meine jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil sie nicht mehr lebt. Aber das war schon beeindruckend, oder?
Ja, also sie hat sich eben geschämt, dass sie diesem Mädchen da neben sich die Klamotten geklaut hat. Wenn ich da kurz ausholen darf, das war sowieso auch Teil dieser entstehenden Beziehung zu Wally und dieser Phase des Kennenlernens. Sie war die einzige von dieser Gruppe, die an uns herangetreten ist, über die damalige Leiterin der Kaffeeklappe. Die gibt es heute noch, die heißt aber heute Sperrgebiet St. Pauli. Mhm. Und dort konnten und können Prostituierte und Ex-Prostituierte hingehen, sich Hilfe holen, Beratung oder auch einfach nur Kaffee trinken. Und Wally wollte gerne ihre Geschichte erzählen und hatte eben der damaligen Leiterin gesagt, dass sie mit uns sprechen möchte. Und jedes Mal, wenn wir versucht haben, mit ihr zu reden, also man muss dazu sagen, wir haben alle nicht gleich vor die Kamera gesetzt, sondern ganz vorsichtig versucht, uns ein bisschen zu nähern, damit, also erstens Respekt zu zeigen, aber zweitens auch ihnen die Möglichkeit zu geben, uns langsam Vertrauen zu schenken. Und jedes Mal, wenn wir dann dachten, so jetzt möchten wir drehen, beziehungsweise Wally signalisierte, dass sie drehen möchte, hat sie es nicht ausgehalten und ist abgehauen. Und dann haben wir eben bei Eva, die auch in dem Film ist, im Garten gedreht. Und Eva hatte den Vorschlag gemacht, nehmt sie doch einfach mit, es ist schön hier, vielleicht in der Natur, vielleicht hat sie dann Lust zu sprechen. Und genau so war das. Dann haben wir sozusagen nach dem Interview mit Eva Kamera rum und sie sagt, ach ja, das ist so, ich fühle mich jetzt hier gerade gut aufgehoben, jetzt kann ich mir das vorstellen. Und dann haben wir sie gedreht. Aber wie man eben sieht, wie du auch gerade beschrieben hast, sie ist immer noch, also wenn diese Geschichte hochkam, dann hat sie es überhaupt nicht ausgehalten. Und auch bei der Premiere ist sie rausgerannt aus dem Kino, beziehungsweise Domenica, die auch ein gutes Wort für uns eingelegt hatte, die war auch ganz oft in der Kaffeeklappe damals, die ist dann mit ihr ins Metropolis-Café gegangen, weil Wally in dem Moment, als sie sich auf der Leinwand sah, einen Asthmaanfall bekam und es überhaupt nicht hat. Also sie konnte es nicht aushalten und dann ist Domenica mit ihr hoch und die beiden haben den ganzen Film verpasst. Sie war auch gleichzeitig, glaube ich, glücklich, dass sie diese ganze Geschichte nochmal erzählen konnte und sie damit auch los wurde.
Ja, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr müsst ihn gucken. Wann und wie wir das noch machen, das klären wir vielleicht nachher noch. Also Wally fand ich extrem beeindruckend. Also Feuerbergstraße ist natürlich, glaube ich, heute noch existent.
Es gibt es noch, aber ich weiß nicht mehr, ob es noch ein Mädchenheim ist.
Nein.
Ich glaube, geflüchtete Frauen sind dort untergebracht worden. Also in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was da heute ist.
Ja, also ich kenne das auch in meiner Familiengeschichte. Ich glaube, wir waren alle in meiner Feuerbergstraße. Das hat so, keine Ahnung, also so ein bisschen Tradition. Und man muss da mal so eine Nacht oder zwei übernachtet haben, weil man, keine Ahnung, in der Jugend ein bisschen abgehauen ist oder so. Also deshalb war ich, glaube ich, auch so angesprungen auf die Geschichte. Gut, neben Wally, also ich erzähle das jetzt alle, obwohl ihr das alle gar nicht sehen könnt oder sonst irgendwas, fängt es an mit Edith. So. Also bevor wir noch auf den einzelnen Personen kommen, glaube ich, macht es vielleicht Sinn, dass du nochmal erzählst. Genau, ihr habt die ja kennengelernt, also so langsam, ihr habt sie gesucht, ihr habt vorher mit denen gesprochen. Man merkt das manchmal auch bei den Filmen, dass da so ein Vorgespräch stattgefunden hat und da musste dann nochmal nachgefragt werden und so. Stelle ich mir jetzt also heutzutage irgendwie, mache ich mal einen Aufruf kurz bei Google irgendwie oder im Facebook und dann finde ich schon die Leute. Das war ja wohl Anfang der 90er auch noch eine andere Geschichte, oder?
Ja, das war ganz und gar nicht so. Das ist jetzt auch für mich eine Herausforderung, da jetzt nochmal so tief einzusteigen in die einzelnen Biografien, weil ich den Film auch selbst zwischendurch 20 Jahre nicht gesehen habe.
Ja.
Aber Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie schwierig das war, vor allem die Frauen zu finden. Also wir haben natürlich zunächst mal versucht, Kneipen ausfindig zu machen. Und es gab damals noch unterm Rathausmarkt eine Schwulenkneipe, wo auch alte Schwule zu finden waren. Es gab zwei, drei Kneipen. Strumpf-Therese, auch in dem Film, hatte eine. Und also bei Männern war es ein bisschen einfacher, die Frauen zu finden. War schwieriger. Also wir hatten ein bisschen Glück. Und zum Beispiel habe ich damals über einen Taxifahrer einen lesbischen Kegelclub gefunden, in dem auch Edith und Lütten war, die man in dem Film nur von hinten sieht. Und noch was ist ganz wichtig, du hast schon selbst angesprochen, man merkt, dass wir schon mit denen gesprochen haben vorher und sie nicht sozusagen da völlig jungfräulich vor die Kamera gesetzt haben. Das ist richtig, aber ich glaube, so würde ich heute immer noch sagen, dass das nicht anders möglich war. Mhm. Denn es war für einige so neu, davon zu erzählen. Es war sozusagen Teil der Kultur, in der Szene, in der sich die Frauen bewegten, eben so eine Art Sub zu leben und nicht damit nach außen. Nach außen gab es das Cousinenmodell oder ein anderes Modell. Nach innen war man eben offen und frei. Und das aufzubrechen, das war für viele eine wahnsinnige Herausforderung. Entschuldigung, jetzt.
Alles gut.
Deshalb mussten wir mit denen vorher sprechen. Sonst es wäre sonst nicht gegangen. Wir haben sogar einen Tanztee veranstaltet und haben alle miteinander tanzen gelernt, um die irgendwie auch miteinander bekannt zu machen und warm zu machen. Und ihnen versucht zu zeigen, dass es wichtig ist, der nachfolgenden Generation diese Geschichten zu erzählen.
Das heißt, die kannten sich gar nicht untereinander?
Einige kannten sich, natürlich die aus dem Kegelclub kannten sich und viele kannten sich auch nicht.
Okay.
Es gab auch sehr rührende Momente, also nicht alle, die wir vorher gesprochen haben, sind auch dann im Film. Es gab einen Mann, der mit einer Kunstfigur, ich glaube Heidi, am Großneumarkt vor dem Krieg aufgetreten ist. Und es gab damals noch so ein Urgestein wie heißt das, im Pulverfass. Das war ja damals in St. Georg. Mhm. Und 1990 gab es da einen alten Transvestiten, keine Transfrau, der oder die Witze erzählt hat auf der Bühne. Und wir hatten zu einem Tanztee eingeladen und dort traf dieser Mann aus dem Pulverfass auf Heidi. Und Heidi saß inzwischen im Rollstuhl und war eben vor dem Krieg wirklich so eine Institution gewesen mit ihren Shows und ihren eigenen langen Haaren. Und das zu sehen, wie die beiden sich danach, weiß nicht wie viele Jahren, plötzlich wieder sahen, das war schon sehr rührend, muss ich sagen. Es waren auch schöne Momente. Also einfach zu sehen, was das auch einigen bedeutete, da nun rauszugehen und wie besonders das für sie war. Also damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen.
Also ich hoffe, dir ist klar, was für einen Beitrag du geleistet hast. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik. Pink Channel. Brrr, da sind wir wieder, Pink Channel Dyke Edition und ich habe im Studio die gute Dorothee. Dorothee, wir waren stehen geblieben bei unserem Film Verzaubert, nein, nicht unserem Film, dein Film Verzaubert und den einzelnen Protagonistinnen, beziehungsweise wie der Film entstanden ist. Genau, du hast schon gesagt, es gab ganz viele Vorgespräche und es gab natürlich auch ganz viele ProtagonistInnen, die nicht in den Film gekommen sind. Sag uns doch mal dazu was.
Also erstmal möchte ich jetzt sagen, also diese Blumen kann ich mir nicht alleine anstecken. Wir waren ja eine Gruppe, die diesen Film gemacht hat. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, sowas wie 50 Interviews vorher gemacht mit Männern und Frauen. Und an dieser Stelle ist es mir sehr wichtig und ich freue mich, dass ich hinweisen kann auf die Institution Werkstatt der Erinnerung. Das ist das Oral History Archiv der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Die sitzen am Schlump Und das Besondere an dem Archiv ist, dass es ein Präsenzarchiv ist. Es ist alles analog da. Also es geht nicht anders, man muss tatsächlich hingehen, sich anmelden und die ganzen Interviews sind verschriftlicht, also transkribiert und ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht mehr, ob auch Filmaufnahmen dabei sind. Ich glaube, es sind tatsächlich hauptsächlich Tonaufnahmen. Die sind dort auf dem Wege, also ich glaube, die sind dann auch schon digitalisiert, aber das Forschungsinstitut arbeitet daran, das auch irgendwann online zu stellen. Soweit ich weiß, haben wir Projektmittel für die nächsten Jahre, um das auf die Beine zu stellen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass man hingehen muss. Und das kann ich nur empfehlen. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die da leisten. Also Werkstatt der Erinnerung findet ihr sofort unter dem Titel im Internet anrufen. Mhm. Und dann könnt ihr die ganzen Sachen dort also auch lesen. Mhm. Wie gesagt, sind ja verschriftlicht. Und auch reinhören.
Ja, also es ist, ja, ich weiß gar nicht, unseren ZuhörerInnen irgendwie vielleicht auch manchmal gar nicht klar, was für einen Beitrag du letzten Endes auch geleistet hast. Ich glaube, mit dem Film wurde ja, also einfach auch nochmal das Schweigen gebrochen. So, ich weiß halt von den Antifa oder beziehungsweise von... Also unter anderem von Bea Trampenau hat ja auch mal eine Geschichte erzählt, dass dieses Schweigen in der Familie, ne, also was nach dem Krieg war, so da ging das ja also um Nazi-Geschichten, aber jetzt haben wir ja das Problem irgendwie, die waren ja nach dem Krieg irgendwie genauso verfolgt wie in dem Krieg und sie haben es überlebt, aber trotzdem hat keiner drüber gesprochen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da habt ihr schon irgendwie einen Wahnsinnsbeitrag geleistet, meinst du nicht?
Ja, also das war bei den ProtagonistInnen sehr unterschiedlich. Einige haben drüber sprechen können, viele haben nicht drüber sprechen können. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass einige auch nicht drüber sprechen wollten. Also es war für das, was für die einen letztendlich die Hölle war und dazu geführt hat, dass sie verfolgt wurden oder schlimmstenfalls sogar ins KZ kamen, da ist ja auch ein Mann dabei, der da über die Erfahrung spricht, war für die anderen, so muss man es leider sagen, auch die tollste Zeit ihres Lebens, weil eben sozusagen durch diese Repressalien draußen nach innen, so wurde es uns oft erzählt, ein enormer Zusammenhalt da war und man das sehr genossen hat, so im Untergrund so eine eigene Subkultur zu entwickeln.
Ich glaube, es war, glaube ich, Rudolf. Der hatte mit 60 sein Coming-out durch so ein Seminar im Waldschlösschen, war aber war das in der Nachkriegszeit oder noch in der Kriegszeit, irgendwie in so einer Truppe und hat da dann irgendwie, genau, und das war für ihn, das hat er gesagt, die schönste Zeit seines Lebens, obwohl es ja eigentlich in Gefangenschaft war.
Ja, da war am Fronttheater und der trat in Frauenkleidern auf in dem Theaterstück und hat es wahnsinnig genossen. Er ist eben einer von denen, die wahnsinnig Angst hatten, es im Freundeskreis zu erzählen später, weil er auch, also er wurde ja als Junge entdeckt und von seinem Freund getrennt, der, soweit er wusste, dann später auch umgebracht wurde. Also der hat eben sehr schlimme Erfahrungen gemacht und hat dann sehr lange gebraucht, bis er es in seinem Freundeskreis erzählt hat, durch diese Briefaktion nach einem Seminar im Waldschlösschen. Und dann war es, glaube ich, ein Befreiungsschlag und für ihn dann auch gar nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Man muss auch bedenken, das erzählt Strumpf-Therese ganz schön, dass der Paragraph 175 in der verschärften Version der Nazis nach dem Krieg übernommen wurde. Mhm. Und erst, korrigiere mich, ich weiß es gar nicht.
1990, glaube ich.
Oder? Ja, bei 69 wurde er zunächst mal etwas abgemildert. Mhm. Und dann gab es noch mal 72 oder 74 gab es noch mal eine Änderung in der Gesetzesvorlage. Und erst 1990 oder... Ja.
Ich glaube 90 nee, oder 92.
Ich weiß es nicht genau. Ist er dann ganz gestrichen worden.
Wir sind nicht so gut irgendwie in männlicher Geschichte.
Ja.
Ja, also, ne, also das ist so. Ja, genau. Aber wir wissen zumindest, dass das am 17.05.19, ich glaube 92, genau. Es ist ja irgendwie 17.05.92 war ja irgendwie Regenbogen, Rainbow Flash und so. Also genau, das sind so die Zusammenhänge.
Das weißt du wahrscheinlich besser als ich, bin nicht besonders gut in Daten, aber was in dem Zusammenhang hier noch, was ich sehr gut erinnere, ist, dass eben Strumpftherese in dem Film erzählt, dass einige nun diesen schlimmen Krieg überstanden hatten, zum Teil das KZ überlebt hatten, und dann erleben sie, dass sie nach dem Krieg, dass dieser Paragraph nahtlos übernommen wird und sie weiterverfolgt werden. Und dann haben sich eben, das war für viele, das konnten sie überhaupt nicht verstehen, und haben sich dann auch das Leben genommen. Mhm. Also das war schon von besonderer Güte.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass einige, das wird in dem auch erzählt, dass einige, glaube ich, bevor sie nochmal verhaftet werden, deswegen den Freitod gewählt haben. Also sie haben es tatsächlich geschafft, den Krieg zu überleben, das KZ zu überleben, und dann, nachdem alles in Freiheit ist und wir irgendwann 1949 eine Bundesrepublik gegründet haben, sind sie in den Freitod gegangen. Also das ist auch wirklich erschreckend. Ja, wir machen jetzt zur etwas Auflockerung noch ein bisschen Musik und dann plaudern wir weiter. Pink Channel. So, das war Stefanie Heinzmann mit ihrem neuen Titel und wir sind zurück in der Pink Channel Dyke Edition. Genau, Dorothee, wir würden gerne wissen, das heißt wir sind meine Frau und ich, du hast auch schon mal selber vor der Kamera gestanden. Und zwar heißt der Film Escape to Life, die Klaus und Erika Mann Story im Jahre 2000. So, mehr weiß ich darüber nicht.
Ja, das war ein kleiner Ausflug. Das kam so, dass, also der Film ist von Wieland Speck, dem damaligen Leiter der Panorama-Sektion Berlinale, und Andrea Weiß zusammen gemacht worden. Die haben, glaube ich, zusammen das Buch geschrieben. Und Wieland hat Regie gemacht. Und wir waren damals beide gleichzeitig in Turin eingeladen. Ich muss dazu wissen, dass, also ich habe diese lesbisch-schwulen Filmtage ja mitgegründet und war ungefähr 10 Jahre mit dabei. Ich habe Programm gemacht und Turin, das Turiner Filmfestival war ein Festival, was wir oder eine Delegation von uns immer besucht hat, um Filme zu sichten. Und Wieland Speck war damals in der Jury dort und wir haben oft zusammen Mittag gegessen und hatten viel Spaß und dann habe ich wohl fallen lassen, dass ich eigentlich auch mal Lust hätte zu spielen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat eigentlich gar nichts gesagt, sondern er hat dann Schnitt, ich weiß nicht, 3 Monate später hat er mich angesprochen und mir von diesem Film erzählt und mich gefragt, ob ich da eine Szene spielen würde. Ja, das habe ich gemacht. Okay. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Also ich bin jetzt nicht zur Schauspielerin durchgeworden.
Also das klingt aber so für nicht Eingeweihte recht glamourös, also wenn du das Wort Berlinale fallen lässt. Und also ist das Leben als Filmemacherin eigentlich glamourös?
Nee, also
bitte.
Ich meine, ich habe jetzt nun wirklich noch nicht viele Filme gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich mit Fug und Recht sagen kann, dass ich Filmemacherin bin. Also es ist mir schon wichtig, und es ist ein wichtiges Standbein, aber ich habe noch einen Brotjob und ich habe viel Lektorate gemacht und Schlussredaktion. Also ich liebe den Umgang mit der deutschen Sprache und ich habe auch eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht beispielsweise. Da ist aber auch, also der Abschlussfilm war dann ein Film, oder die Abschlussarbeit war ein Film über meine Großmutter, ein sehr privater Film. Also es ist schon so, dass ich dieses Medium-Film sehr gerne wähle und auch besonders den Dokumentarfilm. Das ist mir schon ein Anliegen. Ich finde ich drücke mich in diesem Medium schon sehr gerne aus. Ja, das stimmt. Aber glamourös, also
nicht, schade. Oh, ich dachte, ich kriege jetzt nochmal ein Autogramm und ein Foto vom roten Teppich in der Berlinale. Weißt du, was akut irgendwie bei der Berlinale gerade los ist? Also ich bin da überhaupt nicht im Thema.
Nee, ich habe einfach, ich war viele Jahre da und habe mich akkreditiert oder mich da eben um Karten gekloppt, um zu sichten für Hamburg oder auch einfach, weil es mich privat interessierte, zu gucken, was wird gerade so produziert. Ich habe jetzt seit Corona mich nicht mehr darum kümmert, einfach weil ich keine Zeit habe und habe nur jetzt 2, 3 Freunde gehört, die da waren und sagten, das sei ein schönes Programm und die auch ein paar sehr schöne Sachen gesehen haben und mir davon erzählt haben. Also es war ein Präsenzpublikum, da wieder, die Kinos waren halb besetzt, aber die haben, glaube ich, das kompensiert durch mehr Vorstellungen und es scheint wieder ein ernstzunehmendes Festival gewesen zu sein dieses Jahr.
Ja, das wird doch Zeit. Aber Corona hast du gerade gesagt und da klingelt es bei mir sofort wieder. Du hast, das habe ich irgendwie bei YouTube gefunden, du hast Lesungen gemacht in der Corona-Zeit, so ein paar.
Ja, das stimmt.
Du hast abends immer so eine Stunde vorgelesen oder Gedichte, ich habe es nur so überflogen, muss ich gestehen.
Also ich wollte das tatsächlich richtig offen machen. Ich habe bei Verlagen angefragt, ob sie mir erlauben, im Netz einfach vorzulesen aus ihren Büchern. Das hat man mir aber nicht erlaubt und ich wollte da auch nichts riskieren. Ich habe dann einfach versucht, einen großen Freundeskreis aufzumachen und habe eben mich vor mein Mikro gesetzt zu Hause oder auch im Museum. Ich habe manchmal einfach die kleine Kamera und den Laptop mitgenommen und habe versucht, integrativ, also irgendwie zu zeigen, hey, es gibt Möglichkeiten zusammenzurücken und ich dachte, es könnte einige erfreuen und es könnte ein Trost sein und man könnte zusammen sein, ohne dass man sich an einem Ort befindet, über so einen Text und ich habe alles Mögliche gelesen. Also am Schluss habe ich Kinderbücher gelesen und vielleicht fange ich da jetzt auch wieder mit an.
Okay.
Ich glaube, in drei Intervallen habe ich schon mehrere Wochen gelesen. Bei Tag 150 habe ich, glaube ich, aufgehört zu zählen. Und es war ja nicht nur für die anderen, hoffe ich, schön. Also jedenfalls das Feedback war so, dass ich dachte, hey, das hat wirklich funktioniert. Und einige haben es auch vom Einschlafen gehört oder so. Es hat gut getan. Es hat auch mir gut getan. Also es hat mir totalen Spaß gemacht und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin den anderen näher und will das auch nochmal aufgreifen.
Ja, in der Corona-Zeit haben ja unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sachen im Internet gemacht. Ich weiß noch, ganz am Anfang 2020 war ich, glaube ich, irgendwann richtig angepisst und völlig frustriert von diesem Lockdown. Und alle waren irgendwie so im Netz und es gab irgendwie, keine Ahnung, Melissa Etheridge hat so Wohnzimmerkonzerte gemacht und ich war nur angenervt. Ich wollte einfach nur raus, mich mit Freunden treffen und Kaffee trinken, weil das ist so meine Kultur. Und deshalb irgendwie, es haben ganz viele was gemacht, das ist total super. Und da wir ja ein Live-Radio sind, irgendwie, während wir also gerade so rumschwubbelten, irgendwie zum Thema Paragraph 175, kriege ich also eine Mail bzw. eine Erinnerung und werde jetzt mal sagen, noch bis zum 21. Juli diesen Jahres können Menschen, die nach dem Paragraph 175, 175a StGB oder dem Paragraphen 151 von der DDR verfolgt wurden, beim Bundesjustizministerium Entschädigung beantragen. Seit 2019 kann dies nämlich auch erfolgen, ohne dass es zu einem Urteil gekommen ist. Einvernehmliche homosexuelle Handlungen waren in unterschiedlicher Weise in der Zeit von bis und überhaupt, ne? Aber jedenfalls, wenn ihr da drunter gehört, irgendwie, ihr könnt tatsächlich jetzt noch Entschädigung beantragen beim Bundesjustizministerium. So, das muss ich nochmal nachtragen. Gut, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Musik und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Pink Channel. Das war Lil Nas X. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und er ist deshalb auf der Liste, weil er ein schwuler, schwarzer Rapper ist. Was an sich, glaube ich, in Amiland oder so auch eh schon ein bisschen schwierig ist. Genau. Aber zurück zum Thema. Wir sind immer noch bei der Pink Channel Dyke Edition und es ist immer noch die gute Dorothee im Studio. Dorothee, wir haben jetzt irgendwie ein bisschen über den Film gesprochen und zwar Verzaubert. Und ich hätte da noch eine Frage. Das ist mir nämlich aufgefallen, das fand ich ganz lustig, dass da so ein Bezug zur Jetztzeit ist. Und zwar, ich glaube, Werner Strumpf-Therese war es, ne? Der mehrere Läden hatte und einer davon hieß Laubfrosch.
Das kann sein. Ich muss gestehen, ich erinnere das nicht so genau. Also er hatte mehrere Kneipen und der Laubfrosch war auf jeden Fall eine Schulkneipe. Es kann gut sein, dass Strumpf-Therese das war. Also er hat ja mit Mutti immer zusammen...
Ach ja, er und Mutti, oh, das war so herrlich. Ihr müsst es sehen.
Ja, die Szene ist tatsächlich ganz schön, finde ich. Er hat ja so eine Art Altar
genau. Für
seine Mutter hatte zu Hause errichtet und mit Kronleuchtern links und rechts auf der Anrichte. Und der hatte mehrere Kneipen. Und der Laubfrosch kann einer davon gewesen sein. Neustadt-Casino erinnere ich noch, Stadt-Casino. Ich weiß, ich muss da jetzt passen, das ist einfach zu lange her, ich weiß es nicht.
Aber der Laubfrosch, und deshalb bin ich darüber gestolpert, ist nämlich im MHC mittlerweile ein Café für ältere Schwule. Und da dachte ich so, oh, gucke mal. Also entweder hat das jetzt jemand ins Leben gerufen, der sich an die Zeit noch erinnert. Also das war echt ganz spannend. So, es überlebt irgendwie immer ein bisschen was aus der Zeit. Ja, aber Dorothee, wir wissen jetzt, was du gemacht hast mit dem Film. Und jetzt ist die Frage irgendwie, was geht denn so irgendwann demnächst mal irgendwie in Zukunft? Was hast du so für Pläne? Also du wirst weiter lesen, hast du erzählt?
Ja, das ist einfach ein privater Spaß. Soweit mir das meine Arbeit ermöglicht, werde ich das wieder aufnehmen. Und über ein aktuelles Filmprojekt lese ich nicht, dass es gibt ein schlechtes Omen, das meine ich. Aber es gibt tatsächlich eine Idee, die auch so ein bisschen was mit Verzaubert zu tun hat. Ich war das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, war ich mit Jochen Hick zusammen eingeladen auf einer Podiumsdiskussion in Berlin. Der hat den Film gemacht, Mein wunderbares West-Berlin. Und hat mich dann gefragt, da vor Publikum, ob ich nicht Lust hätte, so eine Geschichte von den Lesben zu erzählen, hier aus Hamburg oder auch aus Berlin, aber sozusagen die nächste Generation nochmal anzugucken. Und ich muss sagen, das hat mich schon so ein bisschen gepiekst. Also ich kann das nicht, also ich weiß noch nicht, wie das zeitlich alles sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, ich hätte tatsächlich Lust, da nochmal hinzugucken und zu sehen, was ist denn aus der nächsten Generation geworden. Also ich meine, nun haben wir, also Verzaubert sind ja Lesben und Schwule. Ich weiß auch nicht, ob ich das nicht nochmal so machen würde oder ob ich vielleicht nur die Mädels interview oder versuche kennenzulernen. Das weiß ich alles noch nicht. Aber es kann sein, dass es so eine Art Zeitsprung gibt. Jetzt ist viel Zeit ins Land gegangen und es wird doch wieder mehr darüber gesprochen. Und ich finde dieses Thema Oral History auch sehr spannend. Und ja, vielleicht, wenn mich der Hafer sticht, würde ich da nochmal die nächste Generation, also fast meine Generation. Also,
ich wollte gerade sagen, das ist nämlich meine Frage, welche Generation meinst du
ja,
so?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also
wenn ich mal jetzt nächste Generation, jetzt sind ja irgendwie, keine Ahnung, alle so irgendwie in den 80ern geboren, vielleicht in den 90ern so groß geworden, 90er, Anfang 2000er. So. Das ist ja, also vor allen Dingen...
Das sind ja Küken, also mit denen habe ich nichts zu tun.
Ja, aber lass uns mal kurz vorstellen. Also die sind in den 80ern, also sagen wir Ende 70, Anfang 80 geboren so und hatten ihre Hochzeit in so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das ist ja eine völlig andere Geschichte. Die sind mit PCs, mit Laptops, mit irgendwie Facebook und Co. aufgewachsen. Die haben noch überhaupt keine, einfach nicht keine Kultur, würde ich jetzt hier auf gar keinen Fall behaupten, sondern einfach eine gänzlich andere Kultur. Tatsächlich ist es ja unsere Generation. Also ich bin irgendwie 70 geboren oder 71, Ende der 60er, Anfang der 70er Geborene ist, glaube ich, genau die richtige Generation, oder? Also es gibt natürlich auch diese Frauenbewegung in den 80ern und so.
Also die Damen und Herren, also wie man sagen, damals, also 1990 und davor haben wir ja, sagen wir mal, zwischen 1988 und 1990 haben wir daran gearbeitet. Da war Walli die Jüngste, die war Ende 60 damals. Mhm. Inzwischen sind die alle gestorben. Und es gibt, ich wollte übrigens eben nicht sagen, dass mich die jüngere Generation nicht interessiert, aber es wäre komisch, wenn, oder es würde mir jetzt nicht einfallen, darüber was zu erzählen. Das können andere besser. Aber es gibt natürlich noch zwischen mir und den verzaubert Damen und Herren eine Generation. Vielleicht würde ich diesen Gap schließen wollen und da erstmal hingucken.
Ja, ich glaube so, das was so, also ich habe ja die erste Frauenbewegung, also so die 80er, Entschuldigung, da war ich noch Kind irgendwie so, irgendwie mein Coming Out hatten wir so Anfang der 90er und ich habe diese ganze Welle hier in Hamburg in den 90ern mitgemacht. Also ich habe die IKA-Stuben, die ja auch erwähnt werden, zumindest nochmal gesehen und ich fand das sehr spooky. so und dachte so, was ist das denn? Und das erzählt, glaube ich, Walli auch irgendwie. Walli war da auch nochmal so und meinte, da seien jetzt ganz komische junge Küken und so. Also jemand wie ich damals dann halt irgendwie. Und ansonsten gibt es ja auch diese Szene gar nicht mehr. Also es gibt diese Ika-Stuben nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen. Also ich meine, die Frauenkneipe nicht mehr und.
Ja, so viel und gibt es da ja gar nicht und gab es auch nicht. Aber die Ika-Stuben waren eben für Walli tatsächlich und ihre Generation so ein Stück Heimat. Also sie hat das, sie liebte das und ich habe sie auch noch kennengelernt. Aber das war schon sehr so Mami und Papi. Also es ja, ich fand es ganz amüsant, aber...
Es war eine andere Kultur, also eine andere Art von Kneipenkultur damals. Natürlich, das muss man auch nochmal, glaube ich, sehen. So früher in den 70er, 80er Jahren in den Kneipe um die Ecke zu gehen, war irgendwie so nicht das Drama. So, das war irgendwie normal. Heute ja nicht so.
Was meinst du mit, also du meinst jetzt keine Schul- und Lesbenkneipe?
Nee, also generell gab es ja erstmal diese Kneipenkultur, die Kneipe an der Ecke. Deshalb, und ich fand ja, dass die Ika-Stuben oder später auch die Seute Deren, kennst du die noch?
Mhm.
Genau, also das hatte ja... Jedes Mal, wenn ich in die Seute Deren gegangen bin oder in die Ika-Stuben, hatte ich so ein Flashback, weil ich bin in der Kneipe groß geworden. Meine Eltern hatten diverse Kneipen. So. Und für mich war das wirklich so, willkommen zurück in den 70ern. Ne, so irgendwie wirklich so ein Tresen, irgendwie alles so ein bisschen. Ne? Das ist heute, Entschuldigung, gehe ich Kaffee trinken irgendwie in einem cooleren Café nach dem nächsten. So, das hat nichts mehr mit Kneipenkultur zu tun. Und wenn man da ein Bier trinkt, ist das auch was anderes als früher. So.
Ja, oder man es gibt eben Partys, ne? Also das findet ja alles auf Partys statt, die diese Kneipen, so diese Hauskneipen, Heimatkneipen, die das war ja schon in meiner Zeit, als ich nach Hamburg gekommen bin, ich bin 84 nach Hamburg gekommen, da war das ja schon, war das schon schwierig. Also jedenfalls so, dass viele aus meinem Umfeld sich da auch nicht so identifizieren konnten und Schwierigkeiten hatten, das also hinzunehmen, dass es wirklich nur also an Kneipenkultur nicht viel gibt und dass es auch nicht das ist, wo man sich unbedingt zu Hause fühlt. Die Frauenkneipe war nochmal was Besonderes, weil man da eben tanzen konnte und ansonsten war man auf Partys angewiesen. Was nicht.
Oh, mach doch mal einen Film über die Frauenkneipe. Oh, das wäre cool, ne? Wenn es denn gehen würde, oder? Man hat ja kaum noch Material, ne?
Ja.
So, und da sind ja auch schon einige. Also ich meine,
die könnte natürlich in einem Film über die Generation vorkommen. Also müsste sie auch.
Ja.
Aber das. Ja, also
das fände ich gut. Also wir sagen jetzt mal ganz grob, dass irgendwie Dorothee irgendwann einen wunderschönen Film machen wird über die Hamburger Lesben oder die Berliner Lesben-Szene oder schwul-lesbische Szene. Also wir machen das jetzt nochmal ganz oldschool, so nur Schwulen und Lesben. Wir lassen diesen ganzen LGBTIQ-Kuppen, was wir normalerweise ja mittlerweile machen, einfach mal raus und setzen das in den richtigen zeitlichen Kontext. Und da war es halt hauptsächlich schwul und lesbisch. Das muss ich jetzt hier an dieser Stelle mal sagen, bevor ich irgendwie böse Kommentare ernte. So. Gut, ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle auf jeden Fall bei Dorothee, weil wir steuern schon wieder auf das Ende der Sendung zu. Und möchtest du noch einen Grußwort in die Welt schicken, ein paar letzte Worte.
Ich bin ganz schlecht in letzten Worten.
Das ist gut so. Genau, die musst du dir auch nur für ein einziges Mal aufheben. Gut, was ich dann aber, um mal kurz die Kurve zu kriegen, zu queer und alles, was dazukommt, noch kriegen kann, kann ich euch verraten, dass wir im nächsten Monat wahrscheinlich über den Checkpoint Queer in Lüneburg berichten. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, weil ich den total cool finde und da mittlerweile irgendwie arbeite und da einiges gehen wird und ich da häufiger bin oder sein werde. Ihr könnt uns definitiv auf unseren Social-Media-Kanälen dazu folgen. Gut. Und mein Techniker guckt schon ganz hektisch und guckt und guckt und denkt so, was redet sie? Also, liebe Leute da draußen, irgendwie habt einen wunderschönen Abend. Gleich haben wir noch Daniel mit seiner Glamour Club. Bleibt einfach in der Leitung, hört ein bisschen gute Mucke und wir freuen uns auf nächsten Monat. Bis bald! Pink Channel.